NDR Info. Echo des Tages.
Es waren offenbar nicht die Gurken und es waren wohl auch weder die Tomaten noch der Salat. Es gibt noch keine Entwarnung, aber es gibt eine neue heiße Spur im Fall des EHEC-Erregers und sie führt nach Niedersachsen. Gleich mehr dazu. Außerdem in dieser Sendung, der bei einem Anschlag verletzte Präsident des Jemen hat das Land verlassen, ein schwerer Grenzzwischenfall mit Toten und Verletzten auf den Golanhöhen sowie die Bilanz des Kirchentags in Dresden. Im Studio ist Andreas Teska, guten Abend. In Hannover informiert in diesen Minuten der niedersächsische Landwirtschaftsminister die Öffentlichkeit über neueste Erkenntnisse im Fall des EHEC-Erregers. Der Mann weiß offenbar schon mehr als der Bundesgesundheitsminister und der Präsident des Robert-Koch-Instituts. Daniel Bahr und Reinhard Burger besuchten am Nachmittag das Universitätsklinikum in Hamburg-Eppendorf. Dort werden besonders viele Patienten behandelt, die sich mit dem mysteriösen Darmkeim infiziert haben. Der Bundesgesundheitsminister gerät unter Druck. Die Opposition kritisiert das bisherige Krisenmanagement als unzureichend. Die Visite in Hamburg hat für uns Nicolas Lieven begleitet.
Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr hatte heute zusammen mit Reinhard Burger das Universitätsklinikum in Hamburg-Eppendorf besucht. Nach dem Rundgang dankte Daniel Bahr zunächst Ärzten und Pflegern.
Ich habe in den Gesprächen eben mit Angehörigen und mit Patienten sehr viel Eindruck davon gewonnen, was konkret in den letzten Tagen hier Menschen erlebt haben. Ich habe gemerkt, wie die Angehörigen und die Patienten sehr dankbar sind für das große Engagement des Pflegepersonals und des Ärztepersonals, die hier mit unermüdlichem Einsatz und Zeitengagement hier im individuellen Fall das Beste tun.
Nicht nur in Hamburg bleibt die Lage in den Krankenhäusern angespannt. Gesundheitsminister Daniel Bahr sprach von Engpässen in der Versorgung und fehlenden Kapazitäten. Um die am stärksten betroffenen Kliniken zu entlasten, rief Bahr umliegende Krankenhäuser auf, freie Betten zu melden. Kritik am Krisenmanagement wies der Gesundheitsminister entschieden zurück. Alle Behördenmitarbeiter arbeiteten mit Hochdruck. Im UKE werden derzeit etwa 800 EHEC-Patienten behandelt. Fast 150 Kinder, Frauen und Männer leiden an der schweren Folgeerkrankung HUS. Bundesweit sind bislang etwa 1500 Menschen an EHEC erkrankt. Mindestens 21 Menschen starben. Zwar hat sich die Zahl der Neuerkrankungen zuletzt leicht abgeschwächt. Von Entwarnung könne aber noch keine Rede sein, erklärte Gesundheitsminister Daniel Bahr.
Ich kann als Bundesgesundheitsminister noch keine Entwarnung geben. Wir haben weiter mit HUS-Fällen zu rechnen. Wir haben weiterhin bestehen die Empfehlung an die Bevölkerung auf den Verzehr von rohen Tomaten, rohen Gurken und rohen Blattsalaten, die in Norddeutschland sind, zu verzichten. Das ist der beste Schutz. Dazu gehört die üblichen Hygieneregeln, das heißt mehrmaliges Händewaschen und auch am besten, wenn man in der Küche ist, auf Sauberkeit zu achten, auch die üblichen Küchenhygieneregeln. Das bleibt aufrecht.
Trotz der Erkenntnisse aus Hannover raten die Behörden also weiterhin, vor allem in Norddeutschland, auf Tomaten, Gurken und Blattsalate zu verzichten. Ob und wann vor dem Verzehr von Sojabohnen oder Mungosprossen als ungekochte Salatbeigabe gewarnt wird, ist zur Stunde noch offen. Die Folgen für die europäischen Obst- und Gemüseerzeuger sind schon jetzt dramatisch. Vor allem in Deutschland und Spanien klagen Landwirte über Millionenverluste. Spanische Bauernverbände beziffern den Schaden bislang auf 200 Millionen Euro. In der kommenden Woche soll es auf mehreren nationalen und europäischen politischen Ebenen Gespräche darüber geben, wie den betroffenen Bauern geholfen werden kann.
Soweit der Bericht aus Hamburg. Von der noch laufenden Pressekonferenz in Hannover berichten wir später in dieser Sendung. Nun zunächst ins Ausland. Immerhin steht jetzt fest, wo der Mann ist. Ali Abdallah Saleh, der Präsident des Jemen, hat sein Land verlassen. Er befindet sich derzeit in Saudi-Arabien und zwar in medizinischer Behandlung. Der Präsident war am Freitag bei einem Granatenanschlag verletzt worden. Wie schwer, ist weiter ungewiss. Die Opposition im Jemen jubelt über die Ausreise des umstrittenen Machthabers, so als wäre der ins Exil gegangen. Doch Saleh plant nach Angaben von Vertrauten seine Rückkehr. Zur Lage im Jemen Informationen von Jürgen Strüjak.
Der Präsident ist gesund, sagt ein Sprecher der Regierungspartei dem Fernsehsender Al Arabiya. Er ist in Saudi-Arabien, um sich untersuchen zu lassen. Saleh wird so schnell wie möglich zurückkehren. Die verfassungsmäßigen Organisationen bestehen weiter. Das Militär arbeitet stabil, die Regierungspartei auch. Dass der Staat jetzt zusammenbricht, das ist nur der Traum der Opposition.
Ja.
Auf den Plätzen und Straßen im Land sind die Leute ganz anderer Meinung. Das Volk hat das Regime gestürzt, rufen sie hier. Seit dem frühen Morgen finden Freudenfeste statt. Unter Tränen schreit diese Frau Glückwünsche in die Menge. Auf den Straßen werden Schafe geschlachtet. Das Fleisch der Opfertiere wird an Bedürftige verteilt. Der Präsident ist ein Mörder, sagt dieser Mann. Er hat in der Stadt Taiz ein Massaker verübt. Das ist jetzt seine Strafe. Ich bin froh, dass er weg ist. Es ist besser fürs Land. Dass der Präsident zurückkehren könnte, glaubt kaum einer, am wenigsten die Aktivisten von der Protestbewegung. Wir Revolutionäre denken, dass die Ausreise von Saleh endgültig ist. Es ist ein Ausreisevisum ohne Rückkehr. Dass es so schnell gehen könnte, hat sie allerdings überrascht. Wir fordern die Bildung eines Übergangsrates, sagt Khaldun El-Yusifi, einer der Regimegegner aus der Stadt Taiz im Süden. Seit 3 Wochen sprechen wir darüber mit der Opposition und den verschiedenen politischen Parteien. Aber wir sind spät dran. Was wir in jedem Falle ablehnen, ist, dass jetzt entsprechend der Verfassung der Vizepräsident die Macht übernimmt. Es ist vorbei mit der Verfassung. Nach der Abreise Salehs bleiben Fragen, auf die es noch keine Antworten gibt. Wie groß ist der Wunsch der Angehörigen der Opfer nach Rache? Immerhin haben die Sicherheitskräfte seit Beginn der Proteste rund 400 Menschen getötet, Demonstranten und Angehörige des Al-Ahmar-Clans. Für wie groß halten die Regimegegner ihre Chance, jetzt vollendete Tatsachen zu schaffen, notfalls mit Waffengewalt? Wer könnte die Konfliktparteien zur Zurückhaltung bewegen? Der saudische König hat gestern eine Waffenruhe vermittelt, die nur teilweise eingehalten wird. Während die einen noch feiern, haben andere schon zu den Waffen gegriffen. Dutzende Männer attackierten einen Palast des Präsidenten in Taiz. Sie sollen zu einer Gruppe gehören, die sich bildete, um Rache für getötete Regimegegner zu nehmen.
Tote und Verletzte auf den Golanhöhen. Erneut hat die israelische Armee das Feuer eröffnet auf Demonstranten, die sich von Syrien aus der Grenze genähert haben. Bei den Opfern soll es sich um Palästinenser handeln, die an den Beginn des Sechstagekrieges erinnern wollten, heute vor genau 44 Jahren. Damals hatte Israel unter anderem die Golanhöhen erobert. Schon im Mai hatte es vergleichbare Proteste gegeben. Damals hatten zahlreiche Menschen die Sperranlagen an der bis heute umstrittenen Grenze überwunden. Einzelheiten zur Eskalation der Gewalt von Clemens Fehrenkotte.
Bei einer pro-palästinensischen Kundgebung an der syrischen Grenze zu den Golanhöhen seien 6 Menschen von israelischen Streitkräften getötet und mindestens 15 Menschen verletzt worden. Dies meldeten staatliche syrische Medien. Rund 500 Demonstranten hatten sich am Morgen von syrischer Seite aus auf den Weg zur Grenze zwischen Syrien und den von Israel 1967 eroberten und später annektierten Golanhöhen gemacht, um an den 44. Jahrestag des Ausbruchs des Sechstagekrieges zu erinnern. Eine Sprecherin der israelischen Armee bestätigte diese Zahlenangaben nicht. Die Soldaten hätten zunächst mit Lautsprecherdurchsagen Demonstranten davor gewarnt, den Grenzzaun überwinden zu wollen, sagte Armeesprecherin Leibowitz. Der israelische Rundfunk strahlte diese Megafonwarnungen der Armee aus. Wer versucht, die Grenze zu überschreiten, wird getötet. Anschließend seien Warnschüsse abgegeben worden, sagte Armeesprecherin Leibowitz. Dennoch haben wir eine Situation vorgefunden, in der ein zorniger Mob von der syrischen Seite versucht hat, den Grenzzaun zwischen Israel und Syrien zu erreichen. Daher haben wir die legitimen Optionen anwenden müssen, auf die Füße zu schießen, um jede Infiltration zu verhindern, wie wir dies bereits vor 2 Wochen am Nakba-Tag gesehen haben. Bereits am 15. Mai war es anlässlich des sogenannten Nakba-Tages in Erinnerung an die palästinensische Vertreibung und Flucht vor 63 Jahren zu pro-palästinensischen Demonstrationen an der syrischen und libanesischen Grenze gekommen, an der Grenze zum Gazastreifen sowie in Ramallah in der Westbank. Dabei wurden nach israelischen Medienangaben 11 Menschen getötet und einige Dutzend verletzt. Im Vorfeld der heutigen Kundgebungen hatte die israelische Armee angekündigt, keine Grenzüberschreitungen zuzulassen. Die Streitkräfte waren in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt worden. Als sich am Mittag rund 150 Demonstranten von syrischer Seite aus der größeren Demonstration lösten und auf den Grenzzaun zugingen, gaben israelische Soldaten Schüsse ab. Die israelische Regierung machte den syrischen Staatschef Assad für die Ausschreitungen verantwortlich, der somit von dem brutalen Vorgehen gegen die eigene Bevölkerung ablenken wolle. Minister Benny Begin vom Likud erklärte am Mittag im israelischen Rundfunk: Die heutigen Versuche, die Grenzen Israels zu überqueren, unterscheiden sich nicht wesentlich von den Versuchen, die wir auch am 15. Mai sahen. Dies war der Unabhängigkeitstag Israels, der für die Araber als Tag der Katastrophe bekannt ist. Damals handelte es sich zwischen uns und diesen Nachbarn nicht um einen Grenzkonflikt zwischen zwei Völkern, sondern um einen Krieg, den sie bereits vor 100 Jahren gegen uns führten. Auch am Checkpoint Kalandia zwischen Ramallah in der Westbank und Jerusalem kam es zwischen einigen hundert palästinensischen Demonstranten und der israelischen Armee zu Zusammenstößen. Dabei seien rund 20 Menschen verletzt worden, nachdem Soldaten Tränengas und Hartgummigeschosse auf Steine werfende Palästinenser abgefeuert hätten, berichteten palästinensische Medien.
Es gibt wohl keinen schlechteren Termin für eine Regierung als Neuwahlen mitten in einer Krise. Diese Erfahrung dürfte sich heute wieder einmal bewahrheiten, zumindest wenn die Umfragen recht behalten. Die Portugiesen wählen vorzeitig ein neues Parlament, weil die sozialistische Regierung für ein weiteres Sparpaket keine Mehrheit zusammenbekommen hatte. Portugal leidet unter der Finanzkrise und die Portugiesen sind es leid, dass sie die Gürtel immer enger schnallen sollen, damit das Land Hilfe bekommt von der EU und vom IWF. Über Wahlen in Zeiten leerer Kassen, Daniel Sulzmann.
Die 9,6 Millionen Wähler in Portugal gehen heute zum Teil frustriert an die Urnen bei dieser vorgezogenen Parlamentswahl. Diese Frau sagt vor einem Wahllokal in Lissabon:
Nós temos acordo, não é? Com a Troika, e tem de ser respeitado, seja o partido que for que ganhe. Pronto, o tipo de política a desenvolver já está feito, não é?
Wir haben eine Übereinkunft mit der Troika und die muss eingehalten werden, welche Partei auch die Wahlen gewinnt. Die zukünftige Politik ist also schon entschieden. Was sie damit sagen will, ist, dass durch die Sparauflagen der Troika aus EU, Europäischer Zentralbank und Internationalem Währungsfonds in Portugal nicht mehr viel Spielraum für die Regierung da ist, auch wenn es eine neue sein sollte. Die Mehrwertsteuer wird erhöht werden, die Renten sind schon gedeckelt, die Löhne im öffentlichen Dienst eingefroren. Das alles soll am Ende zu einem Staatsdefizit von höchstens 3% bis 2013 führen. Im vergangenen Jahr lag das Defizit noch bei über 7%. Davor waren es fast 10% neue Schulden, die die Regierung aufnehmen musste. Im Wahlkampf warfen sich Opposition und Regierung die Klassiker gegenseitig an den Kopf. Die einen seien keine Alternative, die anderen hätten das Land heruntergewirtschaftet. Doch die Portugiesen wollten laut den letzten Umfragen wieder den konservativen Sozialdemokraten eine Chance geben. Die Wahlforscher sahen die Partei von Herausforderer Pedro Passos Coelho ein paar Prozentpunkte vor den regierenden Sozialisten unter Ministerpräsident José Sócrates. Und das, obwohl sich die Politik der beiden Parteien angesichts der Staatsfinanzen gerade noch graduell unterscheidet. Vielleicht sind die Sozialdemokraten noch etwas neoliberaler. Pedro Passos Coelho, der Kandidat der Opposition, regte unlängst an, wer Stütze beziehe, solle auch zum Arbeiten herangezogen werden können. Doch bei den Wählern ist die Stimmung fast so etwas wie fatalistisch.
Não vai alterar muito quanto aos próximos 5-10 anos.
Nichts wird sich ändern in den nächsten 5 oder 10 Jahren, sagt er. Und ein anderer ergänzt:
Não resolve muito problema, porque nós estamos muito condicionados ao que define quem nos emprestou dinheiro.
Die Wahlen lösen das Problem nicht. Wir sind nämlich ganz eingezwängt durch das, was die festgelegt haben, die uns das Geld geliehen haben. 3 Jahre lang wird eine Kontrollkommission der EU darüber wachen, dass sich die Portugiesen auch an die Vorgaben halten, unter denen die 78 Milliarden Euro an das Land verliehen wurden. Da kann es schon mal sein, dass die Wahlbeteiligung sinkt. Um 13 Uhr deutscher Zeit lag sie bei gerade mal 20,01%. Das war 1 Prozentpunkt niedriger als bei den letzten Parlamentswahlen vor 2 Jahren. Und die hatten es in diesem Punkt schon in sich. Damals wollten von den krisengebeutelten Portugiesen nur noch knapp 60% von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen, sodass sich Staatspräsident Cavaco Silva genötigt sah, noch einmal in einer Fernsehansprache am Samstagabend darauf hinzuweisen, dass die Portugiesen zur Wahl gehen sollten.
Abster-se. É fugir num tempo decisivo das grandes responsabilidades. Abster-se é não querer dar o seu contributo para país melhor.
Sich enthalten heißt in einer entscheidenden Zeit fliehen vor den großen Verantwortungen. Enthalten heißt nicht seinen Beitrag für ein besseres Land leisten wollen. Doch mancherorts ist der Frust so groß, dass selbst die Appelle des Staatspräsidenten ungehört verhallen. In 3 Orten gab es einen Wahlboykott, weil die Wähler sich von den Politikern im Stich gelassen fühlen. In Cabril, nordöstlich von Porto, ging das sogar so weit, dass aufgebrachte Einwohner im Wahllokal Bienenschwärme aussetzten und mit den schwirrenden und stechenden Insekten die Wahl boykottierten.
Und jetzt, wie angekündigt, zurück zum Thema EHEC. In Niedersachsen liegen offenbar neue Erkenntnisse vor über die Herkunft des Erregers. Der Landwirtschaftsminister des Landes, Gerd Lindemann, hat gerade eine Pressekonferenz gegeben. Hans-Peter Fischer in Hannover, gibt es eine heiße Spur oder sogar mehr?
Ja, die gibt es. Es gibt eine heiße Spur und zwar führt die zu einem Gartenbaubetrieb in Bienenbüttel. Das ist im Landkreis Uelzen im Nordosten Niedersachsens. Und wir hören mal, was der Landwirtschaftsminister Gerd Lindemann eben dazu gesagt hat.
Von diesem Betrieb in Bienenbüttel sind eigentlich alle wesentlichen Händler, die dann an Betriebe weitergeliefert haben, in denen anschließend Menschen an EHEC erkrankt sind, identifizierbar. Wir können jetzt erstmals den konkreten Pfad von einem gartenbaulichen Produkt bis hin zu einer Vielzahl von Erkrankungsfällen belegen. Und insoweit ist das für uns die plausibelste Einschleppungsursache.
Das heißt, man hat offenbar bei diesem Betrieb Sprossen gefunden, die überall dorthin geliefert worden sind, wo Menschen erkrankt sind.
Genau so. Auf diesem Weg hat das Niedersächsische Gesundheitsamt quasi den Weg zurückverfolgt von den Erkrankten, die, von denen viele zumindest eben Sprossen gegessen hatten, die aus diesem Betrieb in Bienenbüttel kamen. Und so kam man auf die Spur der verunreinigten Sprossen. Ja, und ist heute zumindest sehr zuversichtlich, dass man damit den Erreger gefunden hat.
Sie sagen sehr zuversichtlich. Heißt das, endgültige Klarheit besteht im Moment noch nicht?
Nein, wir sprechen derzeit wieder mal nur über einen Verdacht. Endgültige Laborergebnisse werden erst für heute Nacht oder morgen erwartet. Aber man hat Proben schnell untersucht, die darauf hindeuten, dass eben EHEC-Erreger auf diesen Sprossen sich befanden. Und auch zwei Mitarbeiterinnen dieses Betriebs sind inzwischen an EHEC erkrankt.
Diese Sprossen werden ja in den Salat gemischt, daher auch die ursprünglichen Vermutungen, dass es Gurken, Tomaten oder Ähnliches gewesen sein könnten. Sind denn diese Sprossen derzeit noch im Umlauf?
Diese Sprossen werden aus dem Handel entfernt, beziehungsweise sind schon aus dem Handel entfernt worden. Das dauert natürlich seine Zeit. Und der Betrieb ist inzwischen geschlossen, sprich, der liefert auch derzeit nicht mehr.
Das heißt, es besteht keine Gefahr mehr, dass man sich noch irgendwo ansteckt? Oder gibt es vielleicht noch Leute, die diese Sprossen schon gekauft haben oder Restaurants, die die gelagert haben, wo man sich durchaus noch infizieren könnte?
Das kann natürlich genau der Fall sein und das ist eine Gefahr. Deswegen hat der niedersächsische Landwirtschaftsminister Lindemann heute auch ausdrücklich davor gewarnt, vorläufig weiter Sprossen zu verspeisen. Man sollte darauf verzichten, Sprossen zu essen.
Kann man im Moment davon ausgehen, dass dies die einzige Spur ist und dass es der einzige Weg ist, den der Erreger genommen hat? Oder kann es noch mehrere Quellen geben?
Es kann natürlich noch mehrere Quellen geben. Das wurde heute auch ausdrücklich betont. Aber man geht davon aus, dass zumindest ein Großteil der Erkrankungen bislang auf eben diesen Betrieb zurückzuführen sind.
Vielen Dank für diese Information direkt aus Hannover, Hans-Peter Fischer. Sprossen aus einem Betrieb in Niedersachsen sollen also der mögliche Erreger, die mögliche Ursache sein für den EHEC-Erreger. Danke für diese Informationen. 120.000 Menschen heute an den Ufern der Elbe. Mit einem Gottesdienst unter freiem Himmel ist in Dresden der evangelische Kirchentag zu Ende gegangen. Seine Präsidentin, die Grünen-Politikerin Katrin Göring-Eckardt, rief in ihrer Abschlussrede dazu auf, die Bürger an wichtigen Entscheidungen stärker zu beteiligen. Silke Arning zieht eine Bilanz der 5 Tage von Dresden und lässt dabei zunächst einige Teilnehmer des Protestantentreffens zu Wort kommen.
War der schönste Kirchentag, auch vom Ambiente her, das war jetzt mein 6.
Wir haben Dresden als superschöne Stadt kennengelernt und wir haben so viele neue Leute kennengelernt, das ist einfach genial.
Es ist mein 1. Kirchentag und es ist so ein ergreifendes Erlebnis für mich gewesen, ich könnte weinen.
Eine Stadt mit sehr viel Charme. An dieses Bild wird sich die Öffentlichkeit erinnern und für Ellen Überscher, die Generalsekretärin des Evangelischen Kirchentages, glänzte Dresden auch noch in einem ganz anderen Punkt.
Es bleibt, dass auch im Osten Kirche, Glauben sich auf eine Art fröhlich und weltzugewandt gezeigt haben, die, glaube ich, viele Konfessionslose überrascht hat.
Kirche im Osten Deutschlands. Das ist Kirche in der Diaspora. Eine versprengte, aber eingeschworene Gemeinschaft, die sich in Dresden beeindruckend lebendig und selbstbewusst zeigte. Deswegen werden morgen nicht mehr Menschen in die evangelische Kirche eintreten, aber den Gemeinden in Sachsen und Thüringen wird es Selbstbewusstsein geben, den Rücken stärken. Wie hatte noch Bundespräsident Wulff im Rahmen des Eröffnungsgottesdienstes gesagt, es komme nicht darauf an, Mehrheit zu sein, sondern überzeugt zu sein.
Gottvertrauen gab ganz vielen politischen Mut. Das hat eine Diktatur gestürzt, das hat Deutschland verändert und unser Land wiedervereint.
Wofür stehst du ein? Was ist dir wirklich wichtig? Und ich meine nicht nur ein bisschen. Nein, ich meine so richtig.
Da wird auch dein Herz sein, lautete das Motto dieses Kirchentages. Was die Menschen umtrieb, bewegte, ließ sich an den überfüllten Hallen ablesen, wo über Freiheit, Frieden und demokratische Teilhabe diskutiert wurde. Auf diesem Hintergrund geriet der Atomausstieg fast zu einem Randthema. Politisch war dieser Kirchentag zugleich auf Harmonie bedacht, ohne Provokation und, wie so oft, ein Schaulaufen für die Prominenz.
Manchmal muss ich schon sagen, die Welt verändert sich so schnell und die Institutionen so langsam. Da muss man schon viel Geduld haben, um da nicht auszurasten.
Ich bin für den Ausstieg für die Atomkraft.
Was wäre eigentlich, wenn täglich 6027 Westeuropäer an Hunger sterben würden?
Das Beten für Täter und Opfer ist gut und richtig.
Auch das war Dresden. Auf diesem Kirchentag saßen die Revolutionäre beisammen. Die Menschen, die 1989 den Wandel erkämpften und die, die heute in Nordafrika für ihre Freiheit auf die Straße gegangen sind. Der Beginn eines neuen Bündnisses, so Ellen Überscher.
Weil es ganz viele ähnliche Fragen gibt, die sich jetzt stellen, nachdem die Revolution in Ägypten angefangen hat. Und jetzt ist die Frage, wie wird daraus eine freiheitliche Gesellschaft? Und da gibt es unglaublich viel gemeinsamen Gesprächsstoff. Und das zeigt, dass das Thema Revolution und Transformation zu einem christlich-muslimischen Thema geworden sind.
Vor dem Kirchentag hieß es immer wieder, er finde statt in einer glaubensfreien Zone. Nachher steht fest, der Kirchentag in Dresden war der größte seit 16 Jahren und nach Ansicht der Veranstalter sogar der erste echte wiedervereinigte Ost-West-Kirchentag. Was also bleibt von den 5 Tagen in Dresden? Der Kommentar dazu im Echo des Tages von Theo Dirkes.
Der Kirchentraum von Dresden, ein Sommerfestival, eine Bekundung der evangelischen Kirche in Deutschland. Ja, es gibt uns noch. Die Kirchen sind leer, aber der Kirchentag gibt Zeugnis. In Deutschland gibt es keinen ähnlich wichtigen Ort für den öffentlichen Dialog wie die großen Christentreffen. Der Kirchentag war selbstverständlich politisch, ja. Die Staatsspitze kam ausführlich zu Wort. Bundespräsident, Bundestagspräsident, Kanzlerin, Verteidigungsminister, Oppositionsführer. Alle empfangen von der grünen Kirchentagspräsidentin Katrin Göring-Eckardt. Politiker stellten sich dem Kirchenvolk. Sie präsentierten sich als Theologen, als Gläubige, als Kirchenmitglieder. Kriegseinsätze, Energiewende, Aufmerksamkeit für die Hungernden in der Welt, für Kosovo, Sudan, Libyen. Und nichts ist gut in Afghanistan. Und es wurden nicht nur Freundlichkeiten ausgetauscht. Manch ein Politiker musste sich kritische Fragen gefallen lassen. Etwa der Bundespräsident, warum ihn auf Staatsbesuchen Manager aus der Rüstungsindustrie begleiten dürfen. Der Kirchentag war auch selbstverständlich ökumenisch. Allerdings gab es nur eine einzige große Ökumene-Diskussion. Es wurde ein Spitzentreffen, in dem sich der Vorsitzende der katholischen Bischofskonferenz Zollitsch manche Buhrufe gefallen lassen musste und der evangelische Ratsvorsitzende Schneider ihn in Schutz nahm. Die offizielle katholische Beteiligung bei einer ökumenischen Abendmahlsfeier nach der sogenannten Lima-Liturgie blieb aus. Aber die knapp 10% Katholiken wurden selbstverständlich integriert, spielten mit in Posaunenchören, waren zum Abendmahl geladen, diskutierten mit oder hielten sogar Bibelarbeiten. In Dresden wurde aber schon deutlich, ein dritter ökumenischer Kirchentag wird zurzeit nicht wirklich gewünscht. Und schon gar nicht im Jahr des Lutherjubiläums 2017. Offenbar fehlt es an Bewegung auf katholischer Seite. Und ebenso selbstverständlich war der Kirchentag spirituell. Die Bibelarbeiten überlaufen, die großen Kirchen zum politischen Nachtgebet überfüllt, Tausende beim Taizé singen. Und selbst um 6 Uhr früh standen schon 600 Menschen an, wo nur 50 auf die Kuppel der Frauenkirche zum Morgengebet passten. 3000 Bläser, geistliche Musik in Pop und Rap und Rock begeisterten die Gläubigen ebenso wie klassische Bach-Chorstücke. Die Kirchentagsbewegung ist in den neuen Bundesländern angekommen. Christen haben sich öffentlich gezeigt, wo das Christentum nur noch eine kleine Minderheit ist. Eine sogenannte religionsfreie Zone blieb ohne größere Bedeutung. Christliche Jugend prägte das Stadtbild singend, trommelnd und tanzend. Ein für die deutsche Gesellschaft wichtiges Ereignis, für die Kirche aber entscheidende Lebensäußerung.
Der Kommentar zum Kirchentag im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info von Theo Dirkes. Und wir kommen jetzt zum Sport mit Mara Thälmann.
Momentan findet das Endspiel der Herren statt bei den French Open in Paris. Der Titelverteidiger und Weltranglistenerste Rafael Nadal aus Spanien spielt gegen die langjährige Nummer 1 der Welt, den Schweizer Roger Federer. also ein Dauerbrenner in den letzten Jahren im Tennis. Schon 18 Mal standen sich die beiden in einem Endspiel gegenüber. In Paris ist es bereits das vierte Mal. Und wie erwartet ist es ein hart umkämpftes Spiel. Aktueller Spielstand: Rafael Nadal hat die ersten beiden Sätze gewonnen mit 7:5 und 7:6. Der dritte Satz ging an Federer mit 7:5. Am Dienstagabend trifft die deutsche Fußballnationalmannschaft in Baku auf Aserbaidschan. Es soll der siebte Sieg im siebten EM-Qualifikationsspiel werden. Weniger positiv sind die Nachrichten beim nächsten Gegner. Der frühere Fußball-Bundestrainer und jetzige Coach von Aserbaidschan, Berti Vogts, wurde während einer Pressekonferenz in Baku täglich angegriffen von drei Journalisten, wie Vogts selbst erklärte. Hintergrund der Attacke ist möglicherweise die 1:2-Niederlage seiner Mannschaft in der EM-Qualifikation am Freitag in Kasachstan. Danach wurde Vogts in den einheimischen Medien massiv beschimpft. Julia Büchler.
Die Nachricht über den Angriff auf Aserbaidschans Trainer Berti Vogts erreichte Joachim Löw während seiner Pressekonferenz in Wien. Auch ohne Details zu kennen, machte der Bundestrainer unmissverständlich klar, dass so ein tätlicher Übergriff viel zu weit geht.
Das ist einfach auch sozusagen ein No-Go, dass irgendjemand tätlich attackiert wird. Also das ist für mich unmöglich.
Berti Vogts ließ verlauten, dass er beim Länderspiel am Dienstag gegen Deutschland auf jeden Fall auf der Trainerbank sitzen wird. Vogts sagte wörtlich: aus Liebe zu meinem Verband. Die deutsche Mannschaft reist ohne Sami Khedira und Simon Rolfes nach Baku. Beide sind angeschlagen. Für Khedira und Rolfes hat er deshalb Luis Holtby und Sebastian Rudi nachnominiert. Beide hatten vergangenen Dienstag noch ein Freundschaftsspiel für die U21 absolviert. Ob die beiden Nachnominierten am Dienstag gegen Aserbaidschan ihr Länderspieldebüt geben werden, ließ der Bundestrainer noch offen.
Der Tischtennis-Bundesligist Borussia Düsseldorf hat den 24. deutschen Meistertitel in der Vereinsgeschichte geholt. Mit dem Finalsieg gegen Ochsenhausen. Nach den Erfolgen im Pokal und der Champions League hat Düsseldorf damit Historisches geschafft. Als erster Club im deutschen Sport holten die Rheinländer das sogenannte Triple zum zweiten Mal in Folge. Bereits im letzten Jahr gewann die Mannschaft um Timo Boll alle drei Titel. In Berlin standen heute bei den deutschen Schwimmmeisterschaften die letzten Entscheidungen auf dem Programm. Das Wichtigste vom Schlusstag, Holger Dahl.
Die 123. deutschen Schwimmmeisterschaften haben doch noch ihr Happy End bekommen. Sowohl Britta Steffen als auch Paul Biedermann schafften zum Abschluss der Titelkämpfe die Norm für die Schwimmweltmeisterschaften ab Mitte Juli in Shanghai. Steffen holte sich den Titel über 50 Meter Freistil, Biedermann den über 200 Meter Freistil. Beide sind die größten Medaillenhoffnungen des Deutschen Schwimmverbandes bei der WM in China in diesem und den Olympischen Spielen im nächsten Jahr.
Bamberg ist mit einem Sieg in die Endspielserie um die deutsche Basketballmeisterschaft gestartet. Der Titelverteidiger besiegte Berlin mit 90:76 und feierte damit vor heimischer Kulisse den ersten von drei notwendigen Siegen für den Gewinn des Meistertitels. Martin Tomczyk hat den dritten Lauf zum deutschen Tourenwagen-Masters in Spielberg in Österreich gewonnen. Der deutsche Audi-Pilot verwies den früheren Formel-1-Fahrer Ralf Schumacher im Mercedes auf den zweiten Platz. Dritter wurde der Brite Oliver Jarvis im zweiten Audi. Und Stefan Bradl hat seinen Siegeszug in der Motorrad-Weltmeisterschaft fortgesetzt. Beim Grand Prix von Barcelona gewann der 21-jährige Deutsche bereits zum dritten Mal in dieser Saison ein Rennen der Moto2-Kategorie. Bradl baute damit seine Führung im Gesamtklassement weiter aus.
Das war Mara Tellmann mit dem Sport und das war's auch für heute Abend im Echo des Tages mit Andreas Teska. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntagabend.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.